Zu der Lebenshilfe begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn wir in der kommenden Stunde über folgendes Thema sprechen, über die neuen Medien für Eltern und Erzieher, eine Herausforderung. Und zu Gast ist die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin aus dem niedersächsischen Uelzen zugeschaltet, Christa Mewes. Ich freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie, Frau Mewes. Ja, war es einst das Fernsehen, das Erziehung und Familienidylle zum Kampfplatz machte, ist es heute eine ganze Flut flimmernder Flachbildschirme, groß und klein, die in die Kinderzimmer strömt und alles auf den Kopf stellt. Vor allem eine ungetrübte Kindheit in Geborgenheit und Liebe mit vielen fantasiereichen Geschichten zum Vorlesen und Nachspielen, nicht zuletzt draußen in freier Natur. Nur leider klingt so eine ideale Kindheit jetzt schon nach märchenhafter Fantasie. Warum? Ist es tatsächlich schon so, wie der renommierte Hirnforscher Manfred Spitzer sagt, die digitalen Medien machen dick, dumm, aggressiv, einsam, krank und unglücklich? Und ich zitiere hier auch Christa Mewes. Dass zu viele Medien passiv machen und abstumpfen, das wissen wir schon vom Fernsehen. Aber ab wann ist es zu viel mit dem täglichen Medienkonsum, der sich schleichend steigert über die Vielzahl der mobilen Endgeräte? Jetzt noch schnell die sozialen Kontakte am Smartphone checken, dann ein Spiel auf dem Tablet und schnell noch was im iPhone nachgucken, da ein kleines Tutorial auf YouTube, um die Englischkenntnisse aufzubessern. Ist doch alles sinnvoll, oder? Dagegen fragt Christa Mewes, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ich zitiere, kann es überhaupt eine Zukunft des Menschen geben, wenn diese Liebe, und da meint sie die Hingabe, die Dankbarkeit, die Opferbereitschaft als Voraussetzung für eine stabile Kindheit und persönlich, wenn also diese Liebe digital zum Erkalten gebracht worden ist? Ja, diesem spannenden Thema, dieser spannenden Frage widmen wir uns heute mit Christa Mewes und Sie sind Ihrem Werk immer noch verpflichtet und ich denke, das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis ja Ihrer hohen Vitalität in Ihrem hohen Alter mit mittlerweile schon über 92 Jahren. Sind Sie immer noch ja ganz da und einfach auch ganz der Familie verpflichtet oder der Familie in der Gesellschaft, die Sie unterstützen, die Sie in Ihren weit über 100 Büchern immer wieder, wo Sie immer angemahnt haben, dass man auf die Fehlentwicklungen guckt, dass man schaut, welche Erziehungstrends, welche man vielleicht entgegenwirken sollte. Und dazu haben Sie auch den Verein Verantwortung für die Familie gegründet und auch das Elternkolleg Christa Mewes, kurz ECCM, um einfach jungen Eltern beizustehen und auch wirklich zu sagen, was wichtig ist und worauf es ankommt. Ja, ich darf Sie jetzt einfach zu Ihrem Vortrag bitten, Frau Mewes.
Danke, Frau Engert. Eine neue Überforderung für Eltern, besonders bei den halbwüchsigen Kindern, tut sich auf. Das Smartphone. Dieses digitale Instrument wird zu einer neuen Herausforderung bei all den neuen strittigen Fragen um die Benutzung. Hatte es zunächst beim Umgang mit dem Fernsehen schon erhebliche Probleme gegeben, so wurde die Möglichkeit, mit nur ein wenig Knopfdruck in der Hand die Welt zu sich herunterzuholen, zu einer enormen Anziehung für die lebenshungrigen Jugendlichen. Schon die Videospiele fesselten sie geradezu. Das Handy wurde besonders für die Mädchen ein begehrtes Instrument, um Beziehungen zu pflegen. Mit dem Smartphone sind überall und an jedem Ort im Nu Kontakte über Facebook, Twitter und dergleichen möglich. Sexuelles, besonders die Pornografie, wird zu einer mühelos erreichten Anziehung. Bemühte Eltern machen besorgte Erfahrungen. Nutzungseinschränkung führt viel eher zu Streit und zu einer vorher so nie erlebten Unfrieden, mit auf Dauer in den Familien, ja oft sogar zu einer Entfremdung zwischen Kindern und Eltern. Je nach Alter und Temperament wird die Nutzungseinschränkung bei den Kindern als lieblose Gemeinheit ihrer Eltern erlebt und oft mit respektlosen Beschimpfungen, Parteienbildung und Natürenschlagen beantwortet. Eine geplagte Mutter berichtet, Verstecke werden zeitaufwendig so lange gesucht, bis die Smartphone entdeckt sind. Bei unserer abendlichen Abwesenheit haben die Kinder sogar eine verschlossene Schublade mit Gewalt geöffnet. Als wir Eltern sie fragten, wer von euch hat das getan, hielten sie alle, die ganzen Geschwister, stramm miteinander zusammen, was kaum sonst einmal der Fall ist, und jeder leugnete die Schandtat. Es ist offenbar nur die kleine Zahl von Eltern, die in der Lage ist, eine hinreichende Aufsicht zu verwirklichen. Schon ganz und gar nicht, wenn beide Eltern vornehmlich außer Haus tätig sind. Abgesehen davon, dass direkte Verbote für Jugendliche ohnehin im Allgemeinen kontraproduktiv sind. Einige Jugendliche melden sich bereits selbst bei einem Therapeuten an, wenn sie merken, dass sie in eine böse Falle geraten sind. Ein mir unbekannter Thomas zum Beispiel meldet, helfen Sie mir, ich bin computersüchtig. Ein anderer, mich hat die Pornografie erwischt, wie komme ich da wieder heraus? Eine Mutter, klar, so schöne Ferienspielprogramme hatte ich mir ausgedacht. Aber meine Kinder, alle drei, 18, 16, 14, sind nur mit PC und Smartphone beschäftigt. Eine andere Mutter ist verzweifelt. Meine Tochter, 15, verweigert alles. Die Schule, das Essen, den Umgang mit der Familie. Sie sitzt im verschlossenen Zimmer und beschäftigt sich mit dem Smartphone. Eine weitere Familie ist in Katastrophenstimmung. Unsere Tochter, 17, hat über Facebook, wie sie in einem Abschiedsbrief schreibt, den ihr bisher unbekannten Mann ihres Lebens gefunden und ist heimlich ausgezogen. Seit einigen Wochen ist sie polizeilich als vermisst gemeldet. Was meinen Sie, wie es uns geht, wie schlaflos wir seitdem sind? Wie um Himmels Willen dieser neuen Flut der Nöte begegnen? Was haben wir uns mit dieser unkontrollierbaren neuen Technik denn nun eingehandelt? Was ist das für eine Seuche, die sich wie ein Schleier, wie ein Nebel über ein offenbar unzureichend beackertes Feld gelegt hat? Eine Studie hat sogar herausgefunden, dass schon 75% der Kinder zwischen 2 und 4 Jahren täglich mit einem Smartphone spielt. Wie gefesselt ist hier nun die Aufmerksamkeit? Nicht etwa nur bei den jungen Menschen. Wie schränkt das mehr und mehr die persönlichen Handlungsspielräume ein? Der Hirnforscher Manfred Spieker, den Frau Engert eben schon erwähnte, aus Ulm, hatte bereits vor einigen Jahren mit seinem Buch Die digitale Demenz davor gewarnt, dass die global angesetzte neue Technik die Gehirne des Homo sapiens einseitig verändere. Und zwar umso mehr, je früher die digitale Nutzung einsetze. Dadurch blieben andere Areale ungeübt und würden so immer mehr eingeschränkt. Der Mensch würde ein anderer werden, behauptet er kühn. Zumal, wenn man in dieser Hinsicht die Kinderhirne falsch füttere, wie es zum Beispiel auch bereits beim unablässigen Fernsehkonsum eben durch Reizüberflutung der kleinen Kinder geschah. Das würde eine generelle, nicht wieder löschbare Einbuße lernfähiger Vielfalt zur Folge haben. Je früher hier nun der PC und jetzt außerdem die Smartphone zur Hauptbeschäftigung werden würden, umso gravierender wäre die als negativ einzuschätzende Umgestaltung der Gehirne. lässt sich in dieser bedenklichen Situation denn noch irgendetwas tun? Kluge Eltern sind hier bereits aufgeschreckt und bemühen sich, der neuen Maßlosigkeit entgegenzusteuern. In neuer besorgter Unnachgiebigkeit sind manche vor ihnen um den Erhalt der Lernfähigkeit und der Freiheitsspielräume ihrer Kinder bemüht. Manche schalten sogar den Fernseher wieder ab. Sie genehmigen einen einzigen PC pro Familie und lassen deren Nutzung nur scheibchenweise zu. Sie kümmern sich stattdessen mit Gesprächen und konstruktiven Beschäftigungen mit ihren Kindern, besonders gerade auch mit den Jugendlichen. Aber das sind Ausnahmen. Die Mehrheit nimmt seit Jahren schon die neuen Erfindungen unnachdenklich in Anspruch. Sie begrüßen die neuen Techniken als eine interessante Möglichkeit zur Erweiterung ihres Spielraums. Als Falle für ihre Kinder werden die digitalen Medien in solchen Fällen jedenfalls nicht wahrgenommen. Fachleute berichten Erschreckendes. Schon die Kita-Kinder bringen die Smartphone von zu Hause mit und betätigen sich mit diesen. Dass die Hirnblockaden aber schon so früh in Erscheinung treten, deshalb bedarf es auch hier einer Beobachtung schon im Kleinkind und dann erst recht noch im Grundschulalter. Wie wird der Mensch der Zukunft aussehen? Krank, sagt Spitzer unverblümt. Und dass die neue süchtige Flut bereits da ist, können die überlasteten Psychotherapeuten bestätigen. Darüber hinaus, wie bei jeder Sucht, muss bei unmäßigem Gebrauch mit der Fesselung der Willensfreiheit des Nutzers gerechnet werden. Das haben wir längst am Elend der Alkoholabhängigen und der Spielsüchtigen lernen können. Noch einmal, wie wird der neue Mensch in Zukunft denn wohl aussehen? Das müssen wir uns doch fragen. Als 92-jährige Therapeutin, die sich seit 65 Jahren mit jungen Menschen beschäftigt hat, lässt sich hier einiges Bedenkenswertes vermuten. Allein schon die alle Ausbildungsbereiche erfassende Notwendigkeit des rationalen, des theoretischen Denkens hat in der heutigen Erwachsenengeneration die Interessensräume bereits eingeschränkt. Denn bereits epidemische Fernsehsucht hat bei Kindern und Jugendlichen physische Passivität in der Freizeit hervorgerufen. Sie werden dadurch auch viel häufiger übergewichtig, ja, naschsüchtig dadurch und manchmal eben dann auch insgesamt träge. Junge Menschen heute haben offenbar auch immer weniger Interesse am anderen, immer weniger Feingefühl für ihn, weniger Mitleid, weniger Mitmenschlichkeit, weniger spontane natürliche Hilfsbereitschaft. Das hat nun ebenfalls eine andere Studie erhärtet. Gefühlstiefe scheint bei der jungen Generation sukzessiv im Schwinden begriffen zu sein. Nicht der fehlende Wille dazu, sondern überhaupt der Sinn dafür, sich in andere, in Kinder, in Alte oder Leidende hineinzuversetzen. Die ganze Bandbreite innerer Gefühlsbewegtheit scheint sich als eine allgemeine Eigenschaft kultivierter Menschlichkeit bei der jungen Generation, wenn auch glücklicherweise noch nicht bei allen, immer mehr zu verflüchtigen, hat ebenfalls schon eine vergleichende Studie herausgefunden. Es wäre gewiss lohnend, nun auch noch zu untersuchen, ob es sich hier um ein Gefälle bis hin zur PC-Sucht gibt. Daraus erwächst die Frage, halten vielleicht nur noch einige Restposten aus der Generation, die einst eine natürliche Kindheit haben durfte, den Erhalt solcher Eigenschaften überhaupt noch für erstrebenswert? Oder ist die Menschheit nun eben auf dem Weg zu einer fühllosen Robotermentalität? Der Christ jedenfalls will so nicht sein, will so nicht wollen. Er setzt auf das Sein und Anbeten für den Schöpfer durch die Entfaltung seiner Begabungen vor allen Dingen. Er setzt eher auf begeisterte Hingabe und Opfer aus Liebe. Bleibt also die Frage, kann es überhaupt eine Zukunft des Menschen, des menschlichen Menschen geben, wenn die Liebe digital zum Erkalten gebracht worden ist? Christus selbst bezweifelt das im Evangelium. Der Umgang unserer Kinder mit den digitalen Medien wird deshalb auch in der Pädagogik der Schule zu einer dringlichen Frage, zumal Computersucht bereits zu einem häufig total blockierenden Problem geworden ist, sodass sich mittlerweile die Notwendigkeit von therapeutischen Einrichtungen als notwendig ergeben hat. Jede Großstadt hat hierzulande deswegen ratgebende Spezialanlaufstellen einrichten müssen. Aber diese reichen schon jetzt nicht mehr aus. Entsteht nicht aus der Fülle und Unübersichtlichkeit, die sich durch immer neue Erfindungen wie nun dem Smartphone, iPad und E-Book und Ähnlichem ergibt, der Ruf nach einer globalen Kontrolle? Bei diesen Fragen ist außer der Hirnforschung die Gesellschaft doch gefordert, um auf diesem Feld allgemein Einsicht und Orientierungshilfe zu vermelden. Wie gesagt, der Hirnforscher Manfred Spitzer ist hier führend. Seine Ergebnisse hat er nun auch in 9 allgemein verständlichen Publikationen dargestellt, die in der Pädagogik beachtet werden sollten. Spitzers Bilanz kulminiert in einer fulminanten Warnung. Wer ihm auf seinen Vorträgen, mit denen er jetzt durch die Lande zieht, zuhört, erfährt, dass er mit Werbe für die gesamte Kindheit und Jugend vor der Nutzung der digitalen Medien ein wohlbegründetes Fragezeichen setzt. Mit neuen wissenschaftlichen Fakten beweist er, dass die neuen Medien als Lernobjekte nicht geeignet sind und nicht verwendet werden sollten, da sie für die Ausgestaltung der Gehirne direkt hinderlich sind. Im Zentrum seiner Argumentation scheint sich dabei das wissenschaftliche Ergebnis zu erweisen, dass auch hier die Länge, die jeweilige Nutzungslänge die Last trägt und besonders das Übermaß der Nutzung sich nicht etwa eine Steigerung der notwendigen Lernvorgänge hervorruft, sondern ihre Einschränkung. Apodiktisch erklärt der Forscher, ein Computer im Zimmer eines 15-Jährigen ist einfach nur Unsinn. Ende des Zitats. So wenig wie möglich, er fährt weiter fort. So wenig wie möglich Expositionen mit diesen Medien seien nötig, sagt der Forscher. Denn sie schadeten der Hirnentwicklung und verursachten Sucht. Facebook, so fügt Spitzer dann noch hinzu, errichtet eine Art Scheinkommunikation, die auch die Soziabilität eher verhindert, als sie fördert. Und erst recht die Intelligenz. Im Vorschulalter, so weisen neuerdings andere wissenschaftliche Studien nach, kann digitale Verwendung sogar zu einer Art Blockierung des Hirnwachstums führen. Die Einflüsse der Umwelt müssen eben grundsätzlich dem Entwicklungsstatus des Kindes angemessen sein und sie vollziehen sich in natürlichen Zeitfenstern. Dieses Lernen geschieht in den ersten Lebensjahren und zwar phasenspezifisch. Das Kleinkind braucht dazu viel Spielraum, denn seine Neugier ist groß. Doch es verfügt auch über eine Aufmerksamkeitsbereitschaft, die größer ist als die in allen späteren Jahren. Deshalb ist die frühe Kindheit so wichtig, wissen wir heute, besonders durch die Hirnforschung. Deshalb ist es besonders wichtig, dass eben in der frühen Kindheit natürliches, dem Reifestatus des Kleinkindes angemessenes bereitgestellt wird. Denn das Zeitfenster für die Lernvorgänge der jeweiligen Phase schließt sich wieder, wenn diese vorüber ist. Dass dem Kind angemessenes, nicht künstliches zur Verfügung gestellt wird, ist also eine wichtige Konsequenz der neuen Forschungsergebnisse. Damit verbietet sich die Nutzung des Smartphones mindestens bis in die Zwölfjährigkeit hinein. Kinder müssen mit ihren Müttern leben. Sie müssen mit den Müttern durch deren Alltag gehen. Sie müssen noch in ihrer nahen Bindung an die Mütter stehen. Das ist der erste Grund, aus dem eine Basis für spätere Gesundheit entsteht. Professor Spitzer bestätigt also die Erfahrungen von uns, den Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten, über die allgemeine und unermesslich große Bedeutung der frühen Kindheit für die Persönlichkeitsentwicklung. Der Spezialist betont, der wichtigste Einzelfaktor bei der Erziehung für die Gesundheit des Kindes ist die Bindung. Aber durch Playstation wird diese Bildung kaputt gemacht. Dann entsteht Krankheit, sagt wörtlich der Forscher. Und auch ein weiterer Sektor der Frühpädagogik wird so neuerdings wissenschaftlich bestätigt. Durch das natürliche Miteinander zwischen Müttern, Vätern und Kindern, die viel miteinander sprechen, wird deren Intelligenz besonders gut gefördert. Ja, es lässt sich auch bestätigen, dass das Vorlesen durch die ersten 7 Lebensjahre des Kindes hindurch, und zwar ganz richtig nur in einem nahen, dualen Miteinander. Dafür kann man auch die Großväter und die Großmütter herrlich einbinden. Das beste Kommunikationsmittel ist, um vom Schulanfang an eine gute Leistungsfähigkeit parat zu haben. Der Forscher betont, das Wichtigste am Vorlesen sei, dass der Vorlesende und der Zuhörende miteinander ins Gespräch kommen, dass man das Kind ernst nimmt, ihm seine Fragen beantwortet, dass also ein Dialog entsteht. Das wirkt sich auf die Sprachentwicklung des Kindes besonders positiv aus. Solche Maßnahmen sind die besten Vorbeugungsprogramme gegen eine digitale Demenz. Darin ist sich Manfred Spitzer mit meinen vielen Warnungen und meiner Möglichkeit, das Vorlesen einzuschalten, das ich über 40 Jahre lang in die Öffentlichkeit hereingerufen habe, vollständig einig. Dass es für die seelische Gesundheit der späteren Erwachsenen von allergrößter Wichtigkeit ist, durch natürlichen, sehr persönlichen Umgang mit den Kindern eine feste Basis zu schaffen, eine Grundlage, die durch familiäre Behütung dem Kind außerdem viel Spielraum zur Eigenentfaltung ermöglicht, dass es auch einmal mit Genuss alleine spielt, das ist die Quintessenz der Hirnforscher. Die Forschung von Manfred Spitzer könnten einer natürlichen Pädagogik vom Kinde aus zum Durchbruch verhelfen. Wir müssen hier als Gesellschaft auf der ganzen Linie in unserer Frühkindpädagogik umdenken. Wir brauchen eine entschiedene, verantwortungsbewusste Absage an den unbekümmlichen Künstlichkeiten zum Umgang mit den Kindern während der Entfaltungsphasen des Gehirns. Aber das wird bereits durch eine zu frühe Kollektivierung der Kleinsten in Krippen oder beim Genderismus im Kindergarten verwehrt. Schon ganz und gar sollte es bei dem aufmerksamen Eltern Widerstand gegen schulische Anordnungen geben, die ein vollständiges Unterrichten mit digitalen Medien anzustreben suchen. Laienhaft ausgedachte Ideologien können bei der Kindererziehung einem gesunden, einem echten Fortschritt nicht dienlich sein. Und so auch die vollständige digitale schulische Entwicklung der Medien. Werden wir auf diesem Sektor genug Widerstandskraft gegen all die unnachdenklich verwendeten Neuerungen entwickeln können? Das erste Gebot zur Gewinnung seelischer Gesundheit des Menschen bedarf einer Pädagogik vom Kinde aus. Sie muss primär eine Beachtung der natürlichen Lebensphasen unserer Kinder haben. Aber um das zu erreichen, müssen wir als Erzieher den Kampf gegen deren Überflutung mit den digitalen Medien nicht scheuen. Auch in der Schule, wie es besonders der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, nun bereits warnend in den Kultusministerkonferenzen zum Ausdruck gebracht hat. Möchten Sie doch nur lernen, unsere Kultusminister. Eine vollständige Digitalisierung des Schulunterrichts wäre kein Fortschritt und keine Anhebung des allgemeinen Leistungsniveaus hierzulande, so wissen die Experten. Aber Gruppendruck geht auch von den Mitschülern aus. In meiner Klasse haben bereits alle ein Smartphone und nur ich habe keins, sitzt blöd da und werde in die Ecke gedrängt, heißt es dann. Einige berichten sogar, die Mädchen dann meist unter Tränen, dass sie deswegen bereits gemobbt worden seien. Andere glauben zu wissen, dass das Smartphone die Voraussetzung bilde, um eine gute Note für anstehende Klassenarbeiten zu bekommen und dass die schlechten Noten in der letzten Zeit im Fehlen eines eigenen Smartphones die Ursache gewesen wären. Und dass es dann auch noch die Eltern täglich damit hantieren sieht, das pflegt sich dann in dieses Thema in den Familien einzuwirken und schlimm zu wirken. In den letzten beiden Jahren ist der Besitz der Neuheit bei Jugendlichen deshalb bald allgemein schon zum Usus geworden. Selbst der zunächst hartnäckige Widerstand des Vaters pflegt dann meistens aufgewiegt durch die unterstützenden Worte der Mutter, denen das gemobbte Kind leid tut, in sich zusammenzubrechen. Seufzend verspricht der Vater, dass für die Schule anscheinend dringend erforderliche Gerät für seinen Sohn oder seine Tochter zu kaufen. Dem Gruppendruck in der Klassengemeinschaft scheint damit Genüge getan zu sein. Ja, und warum denn auch nicht, mögen naive Laien meinen. Doch die Fachwelt ist eben bereits alarmiert. Die Beratungsstellen müssen dringend aufgestockt werden. Sagen Sie, aber weint, dafür fehlt in der Kommune das Geld. Im Internet bieten Medienfachleute deshalb auch eigenständige Beratungen an. Sie raten, bestimmte Seiten für die Kinder ganz zu sperren. So wird zum Beispiel empfohlen, egal ob Kinder und Jugendliche Smartphone, Tablets oder Computer benutzen, Eltern sollten vorhandene Kindersicherungen einrichten und bei Bedarf spezielle Programme für den Kinder- und Jugendschutz installieren. So könnten sich zum Beispiel die Nutzungszeiten einschränken. App-Käufe verbieten sollte man, meinen Sie. Man sollte Online-Inhalte sperren und nur bestimmte Internetseiten freigeben. Aber häufig schaffen es die Jugendlichen dann doch, dies alles zu umgehen und wenn sie dann nur zu ihren Freunden gehen. Das zeigt, dass die elterlichen Bemühungen um Kontrolle meist dann eben doch vergeblich sind. Lässt sich denn wirklich gar nichts tun? Fragen nun auch verantwortungsbewusste Pädagogen, die unter der verringerten Aufmerksamkeit ihrer Schüler leiden und ihre Einwirkung selbst als Lehrer als verringert erleben. Auch Spitzer rät zum Beispiel im letzten Kapitel seines Buches Digitale Demenz: Beschränken Sie bei Kindern unbedingt die Dosis. Denn dies ist das Einzige, was erwiesenermaßen einen einigermaßen positiven Effekt hat. Jeder Tag, den ein Kind ohne digitale Medien zugebracht hat, ist gewonnene Zeit. So ebenfalls Manfred Spitzer. Aber wie gesagt, in der Realität stehen die Eltern bei allen Annahmen, die Beschäftigungszeit für PC und Smartphone einzuschränken, in einer praktisch kaum durchführbaren Situation. Dringlicher denn je muss bei diesen neu erschwerenden Problematik jungen Eltern angeraten werden, durch mehr Bindung, ganz früh, durch mehr Bindung an sie oder auch durch mehr Beachtung und Realisierung einer Begabung per Hobby, spätestens vom Grundschulalter ab eine Abwehr gegen all die schädigenden Apparate aufzubauen, die das begeisterte Interesse für die digitalen Techniken dann einbindet und ihr Gesamtinteresse einschränkt. Um eine weitere kleine Möglichkeit gibt es darüber hinaus im Hinblick auf die Smartphone, wenn das auch heißt, am Symptom zu kurieren. Denn den meisten Eltern pflegt es nicht bekannt zu sein, dass der Besitz eines Smartphones für einen Minderjährigen eigentlich gar nicht möglich ist. Um ein Smartphone zu erwerben, bedarf es eines unterschriebenen Vertrags des Käufers. Den kann nur ein mündiger Bürger eines Personalausweises leisten. Kinder lässt sich ein Smartphone eigentlich gar nicht schenken, sondern nur ausleihen. Es bleibt im Besitz der Eltern. Das bedeutet, dass also nicht die Kinder selbst, sondern die Eltern für alles haften, was nun und mit diesem Gerät zu Wege gebracht wird. Dass aber die Jugendlichen selbst sich unter Umständen einen nicht wieder löschbaren schwarzen Fleck auf der Weste einhandeln können, wenn sie das Gerät für gesetzlich Verbotenes missbrauchen. Und auch damit die Eltern schwer belasten können. Davor müssen die Kinder gewarnt werden. In der Praxis kann zumindest diese meist unbekannte Information hilfreich sein. Und zwar auf folgende Weise. Die Eltern erklären ihren halbwüchsigen Kindern, dass ihnen das Smartphone lediglich als Leihgabe überlassen wird. Bei wiederholter, nicht zwingender Langzeitnutzung, wie das eventuell einmal nötig sein kann zur Vorbereitung einer schulischen Arbeit, erfolgt aber, wenn mehrfache Warnungen vergeblich waren, der Entzug des Apparates. Dergleichen ist zwar quälend mühselige Bemühung durch verantwortungsbewusste Eltern, aber grundsätzlich dürfen wir auch für uns selbst den Ruf der Hirnforscher und damit vor allem Spitzes nicht mehr beiseite lassen. Er sagt, die digitalen Medien machen tatsächlich, Frau Engert hat es schon zitiert, dick, dumm, aggressiv, einsam, krank und unglücklich. So wichtig es ist, dass verantwortliche Erwachsene die Entwicklung seelischer Fülle im Menschen verhindern können, so wichtig ist es dennoch, den Mut zum Widerstand nicht resigniert aufzugeben. Denn einige Ausnahmen lassen sich allerdings auch heute noch erleben. Es gibt in der Tat Schulkinder, die dem massiven Druck widerstehen. Das sind die, die freiwillig auf die Warnung ihrer glaubwürdigen Eltern hören. Diese Kinder verbringen aber ihre Freizeit meist mit konstruktiven Beschäftigungen, die ihre Freude machen, die sie anregen und sie immer neu motivieren. Sie brauchen den Smartphone nicht in der Weise wie Kinder, die sich sonst nur langweilen. Diese Eltern widmen sich in ihrem Familienleben aber auch meist fröhlich und opferreich ihrer Erziehungsaufgabe. Sie haben die frühe Bindung der Kinder an ihre Eltern wichtig genommen. Sie haben deren Begabungen erlauscht und ihnen zu entsprechenden Freizeitbeschäftigungen verholfen. Und auf diese Weise den kleinen Seelen die Nahrung zugefügt, die sie brauchen, um aufzublühen. Seelisch stark können sie so werden und damit dem Fallen unserer Welt eher widerstehen. Auch im Trend unserer Gesellschaft müssen unsere Kinder eben als kostbare Leihgabe unseres Schöpfers verstanden werden. Der Schwerpunkt eines lebendigen Glaubenslebens, besonders durch familiäre Gestaltung der großen heiligen Feste, wie auch der Familienzusammenkünfte, der Ferien, könnten hier wirksame Mittel sein. Seelische Erfülltheit bei den Kindern und Jugendlichen neu zu verstärken und aufzubauen. Wir Christen können es dann auch erleben, dass unser leiser Gott, der Heilige Geist und die Heilige Mutter an unserer Seite sind, so dass weiterhin Segen und Glück in unseren Häusern das Klima bestimmen.
Herzlichen Dank, das war Christa Mewes. Heute zum Thema die neuen Medien für Eltern und Erzieher, eine Herausforderung. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Möglichkeit, sich jetzt zu Wort zu melden. Vielleicht das ein oder andere Dringende, was Ihnen unter den Nägeln brennt zum Thema der digitalen Medien, Smartphone etc. auch direkt eine Frage an Frau Mewes zu stellen. Denn ja, das ist ja schon etwas, was uns alle, wenn wir Kinder haben, beschäftigt, ununterlassen oder ununterbrochen oder ohne Unterlass eigentlich beschäftigt, womit wir konfrontiert sind, ob wir wollen oder nicht, mit dem Gebrauch von Smartphone. Wann und wie können wir die Dosis denn regulieren? Was können wir tun? Sie können uns gerne anrufen unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie vorneweg die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit Christa Mewes und den neuen Medien und vielleicht auch mit Ihren Fragen. Sind wir auf dem Weg zu einer gefühllosen Robotermentalität, wenn kultivierte Menschlichkeit, Empathie und Mitmenschlichkeit, Feingefühl auf der Strecke bleiben? Das fragt Christa Mewes hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema die neuen Medien für Eltern und Erzieher, eine Herausforderung. Und Christa Mewes hat ausführlich dazu gesprochen. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch diese Sendung und ich darf da auch gleich noch weiter zitieren. Frau Mewes hat viel und oft auch Manfred Spitzer zitiert, den renommierten Hirnforscher aus Ulm, Psychiater auch, und der auch mit diesem Thema, nämlich zu einem seiner Bücher Digitale Demenz, unterwegs ist in Deutschland und Vorträge hält, ja, weil er einfach sagt oder feststellt und das auch mit Studien, mit vielen Studien belegt, wie wir uns und unsere Kinder eben um den Verstand bringen oder wie wir uns das Gehirn wegklicken und wie auch die Grundlagen unserer Gesellschaft in Gefahr sind. Insofern sagt er, ja, es gibt nur eins, die Dosis reduzieren und beschränken. Das haben Sie auch gesagt, Frau Mewes. Und jeder Tag, den ein Kind ohne digitale Medien zugebracht hat, ist gewonnene Zeit, so Manfred Spitzer. Ja, das kann man nur empfehlen, das Buch Die digitale Demenz. Und jetzt darf ich auch gleich schon eine erste Hörerin begrüßen. Da ist nämlich die Frau Pross aus Gifhorn, die ich jetzt hier in der Sendung begrüßen darf. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, grüß Gott, Frau Engert, und grüß Gott, Frau Mewes. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen wundervollen Vortrag, der so wichtig ist in der heutigen Zeit. Ich hoffe, es hören ganz, ganz viele Menschen. Am liebsten würde ich mir davon ganz viele CDs bestellen und die verteilen. Also ich habe es selbst erlebt mit Kindern in einer Pflegefamilie, die zwar keine Handys und sowas hatten, aber die so viel Fernseh gesehen haben und die dadurch ein ganz merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt haben. Und ich habe dann mit der ganzen Familie praktisch geübt, normal zu leben, normal zu frühstücken gemeinsam und Spaziergang zu machen und so Dinge. Ja. Und das hat sehr, sehr dazu beigetragen, dass alles wieder friedlich und gut wurde.
Ja, ja, das können wir uns wirklich sehr gut vorstellen. Es ist einfach wahr. Und diese Erfahrung haben wir ja schon nun seit 40 Jahren. Ja, ja, ich habe schon, also am Ende der 70er, am Anfang der 70er Jahre, diese wissenschaftlichen Erfahrungen mitteilen können. Da gab es eine Untersuchung, die hatte festgestellt, der klügste Junge und das klügste Mädchen in der Schule, das kaum fernsieht, ist eben die beste Schülerin Und die, die am meisten Fernsehen sind, die weniger leistungsfähigen Kinder. Also da haben Sie sehr richtig auch empfunden und natürlich auch in dieser Weise gehandelt. Man kann es dann auch wirklich noch wieder verbessern. Es erweckt sich das Verdrängte, das schöne seelische Potenzial, das ja jedes Kind in sich hat, wird dann wieder gelockert, wird wieder aktiv und kann dann auch in Naturbeobachtungen und Einführungen in diese schöne Welt, in die wir doch wie in einen Garten Eden hineingesetzt sind von unserem Schöpfer, das auch wieder richtig genießen und damit wieder viel größere Interessensmöglichkeiten entwickeln. Da sind Sie schon sehr schön am Ball, so nah in meiner Nähe, liebe Frau Prof.
Ja, ich war bei Ihnen auch schon im Seminar, aber das konnte ich leider noch nicht verwirklichen, weil ich habe auch nicht so eine leichte Kindheit hinter mir und lerne jetzt erst wirklich wach zu werden und zu leben. Aber es ist in Ordnung. Ich freue mich, dass es so ist.
Ja, und jeder auf seine Weise und jeder in seinen Möglichkeiten, nicht wahr?
Genau. Ja, und es geht.
Also,
es geht.
Schöne Grüße nach Gifhorn.
Vielen Dank, schöne Grüße nach Ilsen. Alles Gute.
Vielen Dank, Frau Pross. Alles Gute Ihnen und vielen Dank auch für den Anruf. Ja, das ist schön. Bestellen Sie nur viele CDs und verschenken Sie die, verschicken Sie die, geben Sie die weiter. Das ist sicherlich eine gute Idee, um auch anderen Mut zu machen, dass es auch einen Weg daraus gibt, einen Weg aus der Abhängigkeit oder erst gar keinen Weg da hinein, sondern eben, ja, wie Frau Mewes auch sagt, ganz viel vorlesen, zuhören, ins Gespräch kommen mit dem Kind als beste Vorbeugung gegen die sogenannte digitale Demenz. Das erfordert natürlich viel Zeit, aber vielleicht macht es ja auch glücklich, wenn man dann etwas sieht, was man bewirken kann. Ja,
das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, Frau Engert. Dass es ja auch den Erziehenden glücklicher macht. Mhm. Ja? Er merkt, dass es eine positive Wirkung hat. Das verstärkt ihn ja auch in seinen Bemühungen. Denn er will ja auch selbst Erfolg haben mit seinem Erziehen. Ja, danke schön nochmal dafür.
Ja. Wie gesagt, das kann man vielleicht nicht oft genug sagen, dass es wirklich auch viel bringt, Zeit zu investieren in Kinder und dann auch ein glückliches Miteinander zu haben. In diesem Sinne. Die nächste Hörerin darf ich begrüßen und das ist die Frau Schuster aus Waldkreiburg. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich wollte nur fragen, warum dürfen eigentlich Smartphones in den Arztpraxen benutzt werden? Das finde ich nicht in Ordnung.
Ja, bitte nochmal, ich habe nicht
verstanden,
was benutzt
werden. In den Arztpraxen dürfen die Leute und auch die Kinder Smartphones benutzen. Und ich wollte nur fragen, wieso ist es möglich, dass da Smartphones benutzt werden dürfen?
Ja, das ist sehr richtig. Wir brauchen hier doch viel mehr Bewusstsein bei allen Berufen, schon ganz und gar bei allen sozialen Berufen. Nicht, dass auch hier in der Schule mehr Klarheit besteht. Wir haben heute keine Unterrichtsweise, die irgendein Smartphone nötig macht. Wir bitten Sie, alle Schüler jetzt die Smartphone hier abzulegen. Sie bekommen sie dann nach dieser Stunde wieder, zum Beispiel im kleinen Einzelnen. Und auch die Ärzte sollten sagen, bei uns wird hier kein Smartphone benutzt. Nicht die Kinder, die Eltern können ja auch Bilderbücher mitbringen und irgendein Überraschungsei oder sonst etwas, um das Kind ruhig zu halten. Das gibt's auch alles und es gibt Spielzeuge, die dann sehr viel konstruktiver möglich sind. Auch wenn das Wartezimmer nicht allzu voll ist und die Mutter nicht zu laut redet, kann auch die Mutter oder die Großmutter oder der Großvater oder wer auch da nun das Kind begleitet zum Arzt, also auch mit schon durch leises Vorlesen schon hier viel für das Kind tun, um nicht stundenlang warten zu müssen, bis die Schielinformationen, häufig sind das ja Schielkinder, die da in den Wartezimmer sitzen, nun hier dran sind. Also es lässt sich viel tun, wenn wir nur die ganze Notwendigkeit, die Wichtigkeit hier allesamt mitzuhelfen, in allen verschiedenen Sparten, da bin ich Ihnen sehr dankbar für diese Nachricht ganz fern aus der Grenze Deutschlands zum Ausland, dass Sie uns diese vermitteln, liebe Frau Schuster.
Ja.
Dankeschön, Frau Schuster.
Einen schönen Tag und danke für den guten Vortrag. Ich habe den richtig gut gefunden, richtig in Ordnung, super gewesen.
Schön, prima. Alles Gute Ihnen auch und auf Wiederhören. Und ja, bleiben Sie dran, machen Sie mit. Und ich glaube wahrscheinlich, wie Frau Mewes sagt, ist das wichtig, Bewusstsein überhaupt zu mobilisieren und das überhaupt erst auch mal auch zu äußern, dass man das vielleicht gar nicht möchte. Ja, Fernsehen im, was weiß ich, im Krankenhaus, im Kinderzimmer und so weiter, Smartphone in der Arztpraxis, da muss man sich auch erstmal überhaupt was sagen, weil ich denke, viele werden da verwundert sein, weil es einfach schon so üblich ist.
Ja.
Weiter geht es nach Zornedingen und dort wartet Herr Schott in der Leitung. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen.
Hallo, grüß Gott zusammen. Grüß Gott, Frau Mewes. Also ich finde diesen Vortrag großartig. Ich bin zwar schon ein älterer Mensch, aber wenn man hört, also wenn man die Leute sieht in der S-Bahn, das sind nicht nur Kinder, sondern Erwachsene. Und ich muss dem Ganzen zustimmen, was jetzt gesagt wurde. Die Eltern, die Erwachsenen müssen das Vorbild sein. Leider ist es so, dass viele Erwachsene das gar nicht sein können.
Ja.
Aber Gott sei Dank gibt es Menschen, die es noch sein können. Ich kann Ihnen nur ein ganz kurzes Erlebnis schildern. Und zwar, ich habe an der Bushaltestelle gewartet, an so einem Häuschen, und da war eine Klasse Schüler und Schülerinnen. Und der Lehrer, und da war ein wunderschöner Regenbogen. Verstehen Sie? Mhm. Nee, und die saßen da in dem Häuschen und standen und haben das gar nicht registriert. Ja.
Ja.
Dann bin ich zu dem Lehrer hingegangen, habe gesagt, Sie tun Sie mal Ihr Smartphone auf Seite, und hat er so geschaut, sagt, da schauen Sie mal da raus. Einen herrlichen Regenbogen. Dann sind die alle rausgegangen, ja?
Ja.
Haben den Regenbogen kurz angeschaut, haben ihr Smartphone gezückt, haben Fotos gemacht und sind wieder reingegangen. Das ist lächerlich. Also das, und ich will nur dazu sagen, dass selbst Lehrkräfte, verstehen Sie, wenn ich eine Lehrkraft gewesen wäre, hätte ich gesagt, bitte, schaut euch das mal an. Das ist Natur. Das ist naturbasierter Macht. Das ist, das ist eine Technologie. Das hat nichts mit Natur zu tun. Aber wissen Sie, nicht nur Vorbild, sondern auch erklären.
Ja, genau.
Dass man es erklärt. Ich bin gestern von den Bergen gekommen. Da war eine Gruppe, eine Riesengruppe, junge Leute, sagen wir 10. Klasse, die haben so Durchquerungen gemacht. Und was war das Erste, wie sie in die Hütte gegangen sind nach 2,5 Stunden? Sofort geschaut, wo sie ihr Smartphone anschließen können. Das ist so abstrakt. Sowas gab es noch nicht. Also insofern ist völlig richtig, also diese Forderung, ich werde mir auch das Buch kaufen von Spitzer, ganz klar. Ich weiß ja ungefähr, wie das Ganze läuft, aber wo das hinläuft, das ist keine gute Situation.
Ja.
Das muss man sagen.
Ja. Ja, und jeder Mensch, der wie Sie, lieber Herr Schott, also wirklich noch ganz wache Augen hat und ein ganz waches Empfinden auch der Güte und der Hilfsbereitschaft für den anderen, der empfindet das. Und das finde ich so vorbildlich an Ihrer Geschichte. Der macht dann wenigstens so eine Gruppe mit ihrem Lehrer zusammen aufmerksam. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein weiteres, dessen sie natürlich auch dann nicht befugt sind. Und das würde den Lehrer wahrscheinlich auch beleidigt haben. Aber jetzt eigentlich muss eine Ansprache an den Lehrer erfolgen. Schau mal, Sie sind doch noch immerhin bereit, jetzt sich wegzuwenden und zu einem Besseren, nämlich diesem wunderbaren, diesem Phänomen, eines Regenbogens hinzuwenden und dann darüber zu sprechen, dann darüber auch eine Information einzufügen, auf welche Weise überhaupt ein Regenbogen entsteht und was für ein Wunder es ist. Und wenn es eine christliche Schule ist, kann er auch erzählen, dass der Regenbogen einmal bei dem Noah entstanden ist und verheißen hat, dass unser Gott uns wohl will, dass er uns lieb haben will und nicht jetzt den Mut mit den bösen, verderbten Menschen, wie es da in der Bibel heißt, nun nachgeht und sie wieder auslöscht. Das ist doch etwas, was die Kinder an dieser Stelle zu wissen bekommen könnten und für sie ein Gewinn bedeuten würden zur Vertiefung ihres eigenen Gefühlslebens. Nicht? Also insofern bin ich Ihnen herzlich dankbar und auch für das andere Beispiel. Wie wichtig wäre es, wenn der Lehrer weiß das ja nun, Sie sind alle versessen darauf, Sie haben eine wundervolle Bergwanderung hinter sich. Ich, wenn Sie sich gewaschen oder ein wenig wieder zur Ruhe gekommen sind, nun niederlassen, komme ich heraus mit lauter kleinen Karten der Sachen, die wir jetzt gelaufen sind, um jetzt mit den Kindern die eigenen Natureindrücke zu besprechen, in der Gemeinschaft als erstes, bevor sie sich alle ihren Döner einziehen. Ja, um jetzt aus diesem wundervollen Berggang, also auch jetzt den pädagogischen Schluss zu ziehen. Das bedarf natürlich auch des Einfallsreichtums der Lehrer. Aber ich kenne auch noch solche Lehrer, die gibt es wirklich. Und die sind natürlich leuchtende Edelweiße auf unserem Feld.
Ja, vielen Dank, Herr Schott, für Ihren Beitrag. Alles Gute.
Vielen Dank, besser kann man es gar nicht ausdrücken. Vielen Dank nochmal.
Ja, Dankeschön für Ihre Beobachtung, dass Sie uns die auch hier mitgeteilt haben. Das können sicherlich viele Menschen auch teilen. Ja, weiter geht es nach Herborn und da bin ich mit Herrn Fritsche verbunden. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag. Ich wollte gerne eine Erfahrung berichten. Vor vielen Jahrzehnten, Frau Mewes, sind wir mal zu Ihnen gekommen nach Uelzen. Wir haben 6 Kinder großgezogen und wie der Älteste so 10, 11 war. Und da entglitt er uns, guckte Fernsehen bei anderen, was wir nicht wollten. Und da haben wir gesagt, was sollen wir machen? Und weil die anderen ja noch nachkamen. Und da haben sie gesagt, sie müssen in überschaubare Verhältnisse. Und dann sind wir sofort aufs Land gezogen, in ein Haus mit einem großen Grundstück und Garten.
Ah, ja.
Und dann wurde das Fernsehproblem, hatte sich gelöst. Das war auch dann, nachdem wir das durchgehalten haben, bis 12 Jahre, danach gar kein Interesse mehr am Fernsehen bei den Kindern. Und da wollte ich einfach mal ganz herzlich noch mal danken für die jahrzehntelang zurückliegende Aufstellung eines Wegweisers.
Ah ja.
Ganz toll.
Ich danke Ihnen herzlich, Herr Butsche, und ich freue mich auf diese Weise, noch einmal mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wie wundervoll. Ich mache diese Erfahrung generell. Nicht, da sagt man dann immer, ach, was Sie da geredet haben über 40 Jahre lang, das hat ja doch nichts gebracht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich komme mit herrlichen Mitteilungen dieser Art von Ihnen, die dann nun auch sagen, und das werden Sie mir bestätigen, und nun haben wir das große Glück, dass unsere Kinder wunderbare Erwachsene geworden sind. Dass wir nun auch wirklich die Ernte, die Früchte unserer Bemühungen, dieser Umwandlung einer vielleicht unüberschaubaren Stadtwohnung in eine Landwohnung gemacht haben, die den Kindern den Spielraum schenkte, den sie so dringend brauchen, um als Individuen das zu entfalten, was Gott in ihnen, in jedem Einzelnen noch wieder besonders entwickelt hat. Das werden Sie mir sicher auch bestätigen. Nicht
ja,
wahr,
das ist,
Herr Busche?
Das ist ganz wunderbar. Ich möchte aber noch 2 kleine Sachen anfügen. Wenn ich das, was Sie eben gesagt haben und was ja auch schon mehrfach im Radio Horeb besprochen worden ist, wenn ich daran denke, was kommt, da kann ich da packt mich die kalte Verzweiflung. Diese Flut, die da in die Familien und in das Leben reinströmt, das kommt mir vor, wie wenn man mit dem Wassereimer einen Tsunami wegschöpfen will oder mit dem Holzschwert gegen Panzer vorgehen will.
Ja.
Diese Droge aus der Steckdose, wie der Wind das mal genannt hat, das kommt reingeströmt. Da gibt es überhaupt keinen Schott mehr.
Ja, Sie haben so recht, Herr Busche. Und das geht mir ja auch genauso. Es gibt da manchmal, wenn ich dann wieder neue Schrecken gehört habe, wie jetzt zum Beispiel die Ehe für alle, nicht, dann kann man einfach nur, dann muss man erstmal eine reaktive Depression, gehe ich dann mindestens eine Nacht. Aber ich helfe mir allein dann durch das Gebet und meine Lebenserfahrung. Meine Lebenserfahrung hat mich gelehrt, allein 3 riesige Großwunder, dass wir alle überhaupt überleben durften 1945, dass wir dann ein Wirtschaftswunder bekamen, dann in den 60er Jahren, dass wir dann noch einmal wieder ein ganzes Volk zusammen sein durften 1989. Das sind solche riesigen Wunder, die sich alle unsere ganzen Journalie überhaupt nicht hat vorstellen können, die wir uns auch nicht mehr vor lauter Verzweiflung haben vorstellen können. Und doch sind sie geschehen. Und das heißt einfach nur, wir müssen doch vertrauen. Und deswegen ist auch Radio Horeb mit seinem ständigen Beten durch die ganzen Nächte hindurch, durch das unaufhörliche Beten von größter Relevanz. Und wir brauchen auch unsere heilige Himmelskönigin, die dann da sitzt, weil sie das Herz hat für jedes einzelne Kind und jede einzelne Familie und hinauffleht, Herr, gib noch Aufschub. Bitte greif du so ein, dass sie endlich bußfertig werden. Das ist mir dann alles allmählich erst durch meine Lebenserfahrung zugewachsen. Und ich kann das eben wirklich auch nur als ein allgemeines Rezept empfehlen. Nicht nur für, so ein paar veraltete Christen. Das ist nicht wahr. Hier ist die Wahrheit.
Ja? Also beten. Beten kann es noch retten, Herr Fritsche. Vielen Dank auch für Ihre ganz eindringlichen Worte. Die Droge aus der Steckdose, aber da auch der Rat von Frau Mewis, dass wirklich da eigentlich wir vor allem als Christen uns da gegenseitig ermutigen dürfen, das immer wieder tun dürfen und gerade aus dem Christentum da ja wirklich die Wurzeln der echten Hoffnung auch haben. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen
nachher. Auf Wiederhören. Ich sage auch vielen Dank und hab alles gehört. Danke.
Ja, Wiederhören. Wunderbar. Weiter geht's noch mit einer Hörerin, auch wenn wir uns jetzt langsam schon zeitlich dem Ende der Sendung annähern. Ich bin da verbunden mit Frau Rickmann-Thome aus Atterdorn in Westfalen, wenn ich das richtig sehe. Ich grüße Sie.
Ich danke vielmals und melde mich mit fast schlechtem Gewissen wie eine Verschollene nach 4 Jahrzehnten, in denen ich 4 wunderbare Kinder in der Schweiz aufziehen durfte, bin ich vor Monaten hier in meine ursprüngliche Heimat zurückgezogen. Und ich möchte Frau Mewis herzinniglich danken. Es ist eigentlich ein Dank an den Heiligen Geist, der es möglich macht, durch diese berufenen Menschen uns zu warnen, mitzuhelfen, uns zu führen. Ich möchte einen Anruf diesem wunderbaren Vortrag anfügen dürfen. Ich richte mich an diejenigen Mütter, die noch vor der Entscheidung stehen, vielleicht das erträumte Eigenheim doch nicht zu bauen, was ihre finanzielle Mitarbeit möglich machen würde, damit man Hypothek etc. abbezahlen kann, sondern ihren Mann, ihren Ehemann dazu zu bewegen, lass uns in einer Mietwohnung wohnen, damit ich zu Hause bei dem Kind oder wenn es mehrere sein dürfen, mit Gottes Gnade, dass ich bei den Kindern bleiben darf. Zu verzichten auf die Möglichkeiten, die man finanziell sonst heute hätte, Skiurlaub in der Schweiz und so weiter und so fort, das ist alles nicht nötig. Ich bin ein Kriegskind und in der Nachkriegszeit aufgewachsen. Für heutige Verhältnisse in denkbar ernsten Verhältnissen und es war eine reiche Jugend und meine Mutter, die manchmal nicht wusste, wo das Brot für den nächsten Tag hernehmen, sie hätte arbeiten können außerhalb Hause und hat gesagt, ich habe 2 Kinder. Ich bin dieser Mutter und dem Herrgott auf Ewigkeit zu Dank verpflichtet.
Ja. Ja, das war ein starkes Plädoyer für dafür zu Hause zu bleiben, sich um die Kinder zu kümmern. Vielen Dank, Frau Rickmann-Thome.
Ja, und für mich ist es eine besondere Freude, liebe Frau Rickmann, die ich ja schon so lange kenne. Denn sie ist eigentlich immer als Hörerin dann nach meinen Vorträgen in der Schweiz damals in Erscheinung getreten. Das hat mich immer wunderbar gefreut. Das waren immer ungeheuer wichtige Erfahrungen, die Sie uns mitgeteilt haben. Und jetzt habe ich lange nichts von Ihnen gehört und Sie sind jetzt nach Deutschland umgesiedelt und ich freue mich über diese telefonische Begegnung jetzt und wieder mit einem so klugen Wort, das ja für uns so ins Negative geraten ist. Man hat ja wirklich die Mütter entmüttert. Man hat ihnen, ja, man hat ihnen ihren Rang streitig gemacht. Aber es gibt überhaupt keine Zukunft ohne Mütter. Und wir sind von vornherein verpflichtet, sie zu ehren. Also dieses Abwerten der Mütter, dieses Aufwerten der nur berufstätigen Frau ist schon eine sehr schwere Fehlentwicklung. Wir müssen eben wirklich wieder vom Kind aus versuchen, an die Menschen heranzugehen. Dann haben sie nachher auch eine prospektive Wirtschaft. Aber nicht dadurch, wie es in der Sowjetunion ja längst passiert ist. Dann lauter 40 Millionen Alkoholiker, die nie wieder aus ihrer Armut herauskommen und kein Weltreich mehr überhaupt entwickeln können, sondern barmen bei Herrn Trump, dass er ihnen dann doch noch hilft. Wie furchtbar alles. Wie falsch. Wie durchaus die falsche Richtung, weil die Grundpositionen, die uns von Gott gegeben sind, die Familie ist eine Vorgabe Gottes und ist deswegen nicht auflösbar in einer Ehe für alle. Das ist gar nicht möglich, denn die Ehe ist auf Familie hin angelegt. Seid fruchtbar und mehret, hat als unser Gott gemacht, als er Mann und Frau geschaffen hat. Und das heißt, die Zweigeschlechtlichkeit, die Ehe von einem Mann und einer Frau ist vorgegeben, weil Gott, der uns liebt, die Zukunft für die Menschen will und nicht irgendwelche Fehlwirkung, die er nicht eingerichtet hat. Und das macht kein Glück, das macht Unglück auch für die einzelnen Menschen, die armen, unglücklichen Menschen, die in diese Falle gehen und dann keineswegs die Erfüllung finden, die sie doch, weil es eine Falle war, eine Falle des Bösen, hineingegangen sind. Dies alles ist von so elementarer Wichtigkeit. Möchte doch dieser gesunde Menschenversand, der aus einem gesunden Glauben fließt, aus der gesunden Wahrheit fließt, doch gerade durch die Masse der Nöte, gerade nun wieder hineinkommen in unsere Gesellschaft. Und das geschieht zurzeit auch schon. Wir können da auch wieder schon alle Hoffnung bekommen, weil das gesunde Bewusstsein durch alle Verdeckungen und Verführungen hindurch doch wieder in Erscheinung tritt und sich auch dann als demokratischer Wähler melden wollen. Das muss unterstützt werden.
Ja, vielen Dank auch nochmal für Ihren Anruf, Frau Rickmann, und Gottes Segen für alles Weitere. Ja, ja, auf Wiederhören und alles Gute Ihnen.
Ade.
Dankeschön. Ja, zu guter Letzt eine letzte Hörerin mit der Bitte, sich vielleicht ganz, ganz kurz zu halten, Frau Herrmann.
Ja, ich sage, also wir sind eine Familie mit 6 Kindern und ich sage mir immer, das Gebet vermag alles und wer vertraut, der bekommt auch alles. Also, und ich denke, bei uns ist es einfach so mit dem Fernseher, wenn wir gucken öfters einfach einen guten Film an miteinander in der Familie und das ist ganz toll und die Kinder sind dann irgendwie glücklich und man redet dann noch drüber und hat Spaß miteinander und macht es dann wieder aus und dann ist es okay. Und dann weiß man immer, das gibt es immer wieder und das ist dann so ein Highlight und dann braucht man das andere nicht. Das zum Fernseher wollte ich das sagen. Und mit dem Handy machen wir das einfach so, dass man das Handy in der Wohnung, also wo man jetzt ist und Küche ist und Wohnzimmer und so alles, wo man sich aufhält, einfach nicht rein darf. Das muss vor der Tür abgelegt werden und wenn es mal jemand braucht, das kann mal sein, wenn es einfach dringend ist, dann muss er fragen und dann muss es nachher wieder raus. Und das ist ganz also eine tolle Sache, weil wir uns einfach hier dann frei bewegen müssen und erkündet und es ist schön. Und wenn es mal jemand drin hat, muss er natürlich in Euro zahlen, weil das ist eine Strafe, das muss sein. Und dann haben wir bei unserer Tochter auf der Schule ist es so, dass die einen Bereich haben, wo sie Handy benutzen dürfen, irgendwo außerhalb von der Schule. Einfach, da gibt es so einen Platz, wo so einzäunt ist und da darf man hin. Und wenn man sonst das Handy verwischt bei den Schülerinnen, müssen sie es abgeben und die Eltern müssen kommen. Also zum Lehrer kommen und dann gibt's ein Gespräch. Und durch das, also ich war noch nicht einmal in der Schule, das wollen sie einfach nicht. Und so ist die Sache ganz gut geregelt und es ist super klasse und ich ermahne und ermutige die Eltern, also es wirklich auch so zu machen und oder einfach zu fragen und zu, also dafür einzustehen, dass das in der Schule so gemacht wird oder als wie nennt man das, als guter Tipp für die Schule genau mitzubringen. Dass es vielleicht auch so gemacht wird. Und das ist
danke,
ganz
Frau Herrmann. Das sind wirklich sehr brauchbare Tipps. Was ist das für eine Schule, eine besondere Schule? Denn das erfordert schon Mut, was Sie da erzählen, das so zu machen, dass die Eltern das abholen müssen.
Ja, das ist zwar ein Gymnasium, aber die haben einfach mit den Handys so nahe, ich glaube, Volket, dass sie das einfach so eingeführt haben. Und das klappt wunderbar. Also,
ja, also vielen Dank. Wunderbar, das mag den ein oder anderen einladen, vielleicht auch das nachzuahmen, wenn man hört, dass sowas möglich ist. Wunderbar, vielen Dank. Ich darf Ihnen an dieser Stelle aber schon mich verabschieden von Ihnen, weil wir einfach hier gleich zum Ende kommen. Jawohl. Vielen Dank, dass Sie uns das noch gesagt haben. Alles Gute weiterhin mit Ihren guten Tipps. Auf Wiedersehen, Frau Herrmann.
Frau Inger, darf ich da eben schnell noch darauf antworten?
Schnell tun, ja.
Es ist ja so, dass Ihre so konstruktiven Vorschläge, die auch absolut nachahmenswert sind, dass die aber voraussetzen, und das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, dass sie von Anfang an in dieser Weise so sich verhalten haben, wie ich das auch im Vortrag ja vorgeschlagen habe, dass diese Kinder jetzt so an sie gebunden sind, weil sie so gute Vorbilder waren, dass diese Kinder ihnen jetzt schon das glauben, was die Kinder ihnen vorschlagen, weil sie nämlich genau im Gespür haben, dass ihnen das wirklich gut tut. Und das läuft über die frühe Vorbildschaft. Sie müssen dieses als Bindung an die Kinder in ihnen erreicht haben, sonst könnten sie dieses Modell nicht anwenden. Wenn Sie jetzt einfach nur, das ist wie beim Märchen von der goldenen und der traurigen Jungfrau, einfach nur nachmachen, dann ist es nicht erreicht. Sie müssen jetzt sich darum bemühen, die Bindung auch jetzt dann immer noch wieder zu stärken. Die Mutter einmal mit dieser Tochter alleine, wenn sie zusammen sind. Der Vater einmal mit diesem Jungen alleine mit irgendwelchen Fußballkicken und allgemeinen gemeinsamen Erlebnissen und dergleichen. In dieser Weise jetzt nochmal speziell Vorbild sind, das nicht aufzugeben. Dann haben sie auch Chancen, dass die Kinder auf sie hören und in dieser Weise dann eben dadurch, dass sie
und aus der Schatzkiste der Bindung schöpfen,
haben dieses auch wirklich dann als Widerstand durchführen können.
Denn wunderbar. Vielen Dank, Frau Mewes. Das muss jetzt der Schlusssatz bleiben. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war die Lebenshilfe hier mit der Christa Mewes, die neuen Medien für Eltern und Erzieher. Eine Herausforderung im Podcast. Können Sie das nochmal sich herunterladen und anhören. Und bei Radio Horeb geht es weiter hier gleich um 11.10 Uhr mit den Nachrichten. 11.15 Uhr folgt die Erzählung. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und dafür, dass viele angerufen haben und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Alles Gute, Ihre Anjuta Engert.